Hallo, herzlich willkommen zu Burn Rate, dem Wissen Insider Podcast. Ich stehe hier mit Gitcho Freddy über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 100 steht an und wir nehmen auf am Mittwoch, dem 17. Juni um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium, Upscale.ca, Wenger Wiri und Are Ventures. Yagi, was sind heute die Themen?
Ja, Folge 100. Bevor wir heute wie gewohnt über die wichtigsten News der Woche diskutieren, in den heute erschienenen Deep Tech Report 2026 mit Andreas Puntner eintauchen und auf die Deals der Woche schauen, nehmen wir die Episode 100 zum Anlass, einmal kurz hinter die Kulissen von Burn Rate zu schauen. Wie ist der Podcast entstanden? Was hat sich seit dem Start verändert? Wie entstehen eigentlich unsere Folgen? Und warum machen wir das Ganze nach 100 Episoden immer noch jede Woche?
Ja, genau. Episode 100 ist ein guter Moment, zurückzuschauen. Als wir nach den Sommerferien 23 mit der ersten Episode gestartet sind, war Burn Rate noch deutlich anders als heute. Aber die Idee hinter Burn Rate war bereits dieselbe. Erstens, wir wollten mehr Transparenz im Venture-Ökosystem schaffen, indem wir auch Bewertungen thematisieren, Finanzierungsrunden und Exits einordnen. Etwas, das sonst sehr selten außerhalb vom Stammtisch gemacht wird. Oder vom Flurfunk, wie man auch sagt. Unser Know-how aus über 25 Jahren gemeinsam im Venture Capital mit dem Ökosystem teilen, das war uns ganz, ganz wichtig. Und last but not least, und das ist dann eher ein eigennütziges Ziel, natürlich, wir bleiben on top mit unserem Wissen und sind stets über aktuelle Themen und Trends informiert. Das finde ich persönlich natürlich super, weil es zwingt uns jede Woche, die News zu sammeln, eine Redaktionssitzung zu machen und dort besprechen wir ganz viele spannende Themen und können dann entscheiden, welche Themen wir berücksichtigen und die vertiefen wir dann. Ja, zum Start war Burn Rate noch sehr international. Unsere HörerInnen sagten uns dann sehr schnell, dass in Schweiz Finanzierungsrunden, Investoren hierzulande, Cap Tables in der Schweiz eigentlich spannender sind für sie. Also in short, Season 1 war sicherlich eine Experimentierphase mit Founder-Interviews. Wir hatten damals Aufnahmen in einem anderen Studio gemacht und dann sehr aufwendig selber geschnitten. Maximilian, unser Co-Host, der hat das selber geschnitten und das war nicht unglaublich aufwendig. Und wir hatten nicht sehr viel positives Feedback, aber natürlich auf der anderen Seite auch sehr, sehr lange Produktionszeiten. Ab Season 2 haben wir dann das Format mit Riverside, einem Anbieter, professionalisiert. Wir haben wöchentlich publiziert, wir hatten erste Sponsorenanfragen. Wir hatten dann einen professionellen Schnitt, da jemand reingenommen, der das für uns macht. Wir haben angefangen mit Kai Translation auf Englisch und mit unserem Newsletter. Im Season 3 kam dann das heutige Format zum Zug, die Transaction of the Month Folge, neue Partner, mehr Gäste, die Upscaler Miniserie und der erste Live-Podcast.
Ja, eine ziemliche Journey, würde ich jetzt mal sagen. Ich mag mich noch gut so an die ersten Podcasts erinnern, die wir da im Studio bei Henning und Alex aufgenommen haben. Das war noch spannend, da hatte ich effektiv, ich meine, ich bin ja viel auf der Bühne, aber da hatte ich effektiv sowas wie Lampenfieber und weißt du noch, habe ich mich so viel verhaspelt, einfach nur because, weil es irgendwie dann live geschaltet wurde. War auch mal ganz speziell. Jetzt Episode 100, sieht das ganz anders aus. Ich glaube, wir haben uns da schon sehr gut weiterentwickelt. In den 100 Episoden, da haben wir mittlerweile über 250 Finanzierungsrunden von Schweizer Firmen beleuchtet und mehr als 100 Cap-Tables nachgebaut. Das abgedeckte Finanzierungsvolumen, wir haben das kurz nachgeschaut, das liegt bei über 3 Milliarden Franken in Schweizer Ventures. Und ja, wir werden tatsächlich immer wieder gefragt, wie wir auf gewisse Zahlen kommen, weil die stimmen sehr gut anscheinend. Die Antwort ist hier sehr wichtig. Wir verstoßen gegen keine NDAs, wir verwenden nur öffentlich zugängliche Informationen für die Cap-Table-Nachbauten. Wir recherchieren sehr gut, vergleichen natürlich gewisse Quellen, rechnen zurück, prüfen Registerdaten, Pressemitteilungen und auch Investorenangaben. Und dann bauen wir die Cap-Table nach. Das ist manchmal Detektivarbeit, aber wir sind häufig fast punktgenau, das kann man schon sagen.
Bei den Exits ist es ähnlich. Wir haben rund 50 Schweizer Exits beleuchtet mit einem kombinierten Dealvolumen von mehr als 6 bis 7 Milliarden Schweizer Franken, das sind doch schöne Rückflüsse an die Investoren. Leider waren die großen Investoren aber meistens aus dem Ausland, das muss man natürlich auch noch erwähnen. Zu den Transaktionen gehören zum Beispiel Exits wie Nexthink, Araris Biotech, Limatech und auch weitere. Wir haben auch einige Deep Dives gemacht, wie zum Beispiel bei Yokoi, wo wir mit diversen Investoren in der Vorbereitung unserer Episode gesprochen haben. Wir finden die Einordnung von Exits, ob gut oder schlecht, sehr wichtig, da man eben beim Exits nicht automatisch davon ausgehen kann, dass alle gewonnen haben. Zu diesem Thema hatten wir gerade in der letzten Episode eine spannende Hörerfrage. Diese Einordnung ist wichtig, weil eben Schlagzeilen allein oft nicht die ganze Story erzählen.
Ja, vielleicht sollten wir auch mal kurz erklären, wie eine Burn-Rate-Folge eigentlich entsteht. Von außen sieht das vielleicht so aus, wie Max und ich setzen uns kurz hin, drücken Record und sprechen dann einfach mal ungefähr eine Stunde über Startups und die aktuellen News. Wir haben effektiv für jeden Podcast einen Sheet, das wir zusammentragen während der Woche, bringen wir die wichtigsten News, die wir finden, rein, Finanzierungsrunden, Exits, und dann prüfen wir die Quellen schon mal. Und dann entscheiden wir gemeinsam, was wir aufnehmen und wer sich auf welche Themen fokussiert. Und wenn wir Gäste haben zu einem spezifischen Thema, wie heute zum Deep Tech Report, dann passiert das oft relativ spontan, da wir versuchen, die Themen stets aktuell zu halten. Und da ist wirklich der Rückfluss enorm. Und die Leute, die kommen auf Burn Rate, wenn man sie 3 Tage im Voraus anfragt. Und das finde ich schon noch spannend. Ja, Max, wenn du jetzt auf diese Journey ein bisschen zurückblickst, was hat dich an Burn Rate denn am meisten gefreut?
Ja, schon die inhaltliche Freude. Ich als News Junkie, ich diskutiere natürlich gerne jede Woche mit dir über die spannendsten Themen im Markt. Burn Rate zwingt uns, dran zu bleiben. Wir müssen wissen, welche Finanzierungsrunden passiert sind, welche Exits relevant sind, welche Themen diskutiert werden und was wirklich dahinter steckt. Und natürlich freut mich, dass Burn Rate mittlerweile ein bekanntes Medium in der Schweiz geworden ist. Ja gut, dürfen noch nicht zu hoch stapeln, aber es gibt viele treue Hörerinnen und Hörer, dass man eben schon fast das Gefühl hat, wir dürfen sie nicht enttäuschen.
Ja, es geht mir ähnlich. Mich freut besonders das Interesse aus dem Ökosystem und ja, mittlerweile auch von weiter her, also nicht nur die Hörerinnen und Hörer, die da aus der Venture-Szene kommen. Was ich auch toll finde, wir bekommen so viele Hörerfragen und Feedbacks, Inputs und teilweise auch Hinweise auf die Transaktion. Das hilft uns natürlich auch immer. Das hätte ich so von Anfang an nicht erwartet, wenn mir das jemand vor 3 Jahren gesagt hätte. Und wenn wir, ich habe es schon erwähnt, wenn wir Leute für ein Schwerpunktthema anfragen, finde ich das extrem cool, dass die Reaktion so viel positiv ist. Und ja, komm unbedingt, da ist mir egal, ich schiebe da irgendein Sportevent am Abend und komme bei euch zu Burnrate ins Studio. Das zeigt schon, dass Burnrate doch ein relevanter Kanal geworden ist, zumindest in unserem Ökosystem.
Was war für dich dann die größte Überraschung?
Ich würde schon sagen, wie viel treue Hörerinnen und Hörer, das wir jetzt schon haben. Ich meine, teilweise über 1000 Hörerinnen pro Episode, das ist enorm in meinen Augen. Und was mich auch überrascht hat, dass man an Events plötzlich erkannt wird und auf dem Podcast angesprochen wird. Natürlich ist es vor allem in Branchen-Events. Ich bin schon noch froh, dass wir nicht gerade richtige Celebrities sind und auf der Straße angesprochen werden und erkannt werden und plötzlich für uns gefannt würde. Das fände ich dann doch wiederum nicht so cool. Ja, Max, was haben wir sonst noch für spannende Facts herausgesucht?
Ja, spannend ist zum Beispiel, wie international Burnrate bereits gehört wird. Rund 70% hören uns aus der Schweiz, danach kommen die USA und Deutschland. Insgesamt wurde Burnrate aber bereits in 103 Ländern gehört, und zwar auf allen Kontinenten. Ja, bleibt die Frage, warum machen wir Burnrate eigentlich immer noch einen Abend pro Woche, den wir auch mit Sport, Events oder der Familie verbringen könnten?
Ja, ich würde mal sagen, erstens, es macht einfach immer noch viel Spaß, zusammen mit dir über die neuesten Themen der Venture-Szene zu diskutieren. Dann, weil wir oder zumindest ich immer sehr viel lerne durch den Austausch und durchs Aufbereiten. Und ja, drittens auch, weil wir merken, dass es im Schweizer Startup-Ökosystem und Venture-Ökosystem einen echten Bedarf nach Einordnung und zu Know-how gibt und dass genau das unsere Hörer und Hörerinnen schätzen. Es gibt ja viele Pressemitteilungen auf LinkedIn, Deal-Ankündigungen, aber oft fehlt da der Kontext. Es ist eine große Runde für die Stage, wer steckt dahinter? Was bedeutet die Bewertung und was passiert denn genau im Markt? Und genau dort glaube ich schon, dass wir mit Burnrate einen wichtigen Beitrag leisten.
Ja, und abschließend, die Burn Rate Season 4 startet nach den Sommerferien. Wir sind bereits voll in Planung. Am Format nehmen wir voraussichtlich keine großen Änderungen vor, weil die aktuelle Struktur gut funktioniert. Wir werden weiterhin erstklassige Gäste einladen, die echten Mehrwert schaffen, Einordnung liefern und vielleicht auch wieder stärker mit Live-Formaten auch arbeiten. Das kann sehr gut sein. Und es gibt sicher auch einige Überraschungen. Wir planen zum Beispiel einen Live-Event in Bern und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann auch Burnrate-Merch. Vielleicht würdet ihr dann auch eine Cap oder ein Hoodie mit unserem neuen Logo kaufen. Let us know.
Ja, in dem Sinne, danke an euch alle Hörerinnen und Hörer. Teilt doch mal wieder Burnrate und unsere Mitteilungen. Empfehlt es weiter. Ja, schickt uns auch Kritik oder positives Feedback. Fragen könnt ihr wie immer auf podcast@burnrate.ch schicken oder uns auf Events natürlich darauf ansprechen. Ohne euch würden wir nämlich sicherlich nicht seit 100 Episoden jede Woche Burnrate aufnehmen und das auch weiterhin machen. Und auch noch ein Dank an Lawrence für das Cutting. Das ist immer on time und das schätzen wir sehr, die Zusammenarbeit.
Sehr gut, gehen wir weiter im Programm. Wir starten mit den News und eine Person, die uns ja schon seit Beginn weg begleitet, ist SBF oder Sam Bankman-Fried, der FTX-Gründer. Sehr spannend, da seine Entwicklung, seine Investments, die er gemacht hat, nachzuverfolgen. Und was spannend ist, und das muss ich einfach kurz sagen, einmal mehr, oder? Diese Woche hat der SpaceX bekannt gegeben, Cursor, die Firma Cursor zu kaufen. Und tatsächlich hat SBF, also Sam, im Jahr 2022 mit Alameda $200,000 in die Pre-Seed investiert. Also der hat eine circa 5% Beteiligung bei einer Bewertung von $4 Millionen erhalten. Und jetzt ist lustig, ich meine, er hätte eigentlich jetzt einen 15.000-fachen Return gehabt, aber dummerweise hat der Konkursverwalter von FTX zum Nominalwert die Beteiligung damals zurück, also nicht zum Nominalwert, muss präzise sein, zum gleichen, zum Beteiligungswert, also 200.000 einfach hat er wieder dann das zurückbekommen. Und das ist schon verrückt, wenn man überlegt. Also SBF ist wirklich, ich glaube, der erfolgreichste Investor der letzten 20 Jahre in den USA und er sitzt im Knast. Das ist schon einfach unglaublich, diese Story. Vor allem, dass diese Story nicht mehr aufgenommen wird in den Medien. Das ist schon verrückt, oder? Ich meine, wenn man seine Beteiligungen anschaut, was er alles gekauft hat, das ist unglaublich. Also, der hat so eine gute Nase gehabt und dann ist alles zusammengefallen. Natürlich möchte ich hier nichts sagen zu seinen Taten. Das steht mir nicht zu. Ich meine, er wurde wahrscheinlich zu Recht verurteilt, aber seine Investmenttätigkeit ist wirklich unglaublich gut und das sieht man jetzt natürlich, wenn diese Companies nach ein paar Jahren verkauft werden oder an die Börse gehen.
Ja, er hat ja jetzt auch viel Zeit und das wäre doch eine tolle Rolle im Knast, ist, ein bisschen der Venture-Partner für ein paar Fonds zu sein und die besten Deals zu scouten.
Eben schon verrückt. Ich habe das nicht gesagt. Also seine Beteiligung wäre heute 3 Milliarden wert. Oder? 3 Milliarden und er, ja. Wie auch immer, gehen wir in die Schweiz. Und zwar die Venture Awards 2026 wurden diese Woche im Swiss Tech Convention Center an der EPFL in Lausanne vergeben. Ja, und der Abend stand natürlich klar im Zeichen von KI. Der große Gewinner war EduaTech, ein EPFL-Startup aus dem Bereich Photonik. Das Team hat den Grand Prize über 150.000 Franken gewonnen. EduaTech entwickelt integrierte optische Verstärker auf Photonik-Chips. Das klingt erstmal sehr technisch, aber der Use Case ist sehr relevant. Wenn KI weiter wächst, brauchen Rechenzentren immer schnellere und energieeffizientere Datenverbindungen. Genau dort setzt EduaTech an. Dann gibt es auch einen Spotlight Award, der ging an Neumon, ein Startup, das auf Apertus, dem offenen Schweizer KI-Modell aufbaut. Neumon arbeitet an KI-Systemen, die während der Nutzung weiterlernen können, also nicht nur einmal trainiert werden und danach statisch bleiben. Ja, insgesamt fällt auf, 4 der 6 Kategoriegewinner setzen stark auf KI. Unter den Gewinnern waren außerdem RegCheck im Bereich Compliance, Trulux für Produktauthentifizierung, Botana KI für Landwirtschaft, Baxiva im Impfstoffbereich, Aktival in Metech und Cinder mit therapeutischen Wearables, die den Audience Award gewonnen haben. Yagi, meine Frage an dich, ist das für dich jetzt ein Zeichen, dass Schweizer Startups im KI-Bereich stärker in Richtung Infrastruktur und Deep Tech gehen, also weg von reinen KI-Chips hin zu Photonik, Lernarchitekturen oder regulatorischen Systemen?
Ja, kann man schon sagen, alle haben ja heute KI drauf, das ist schon ein guter Punkt. Und genau das finde ich eigentlich auch interessant an diesen Awards. Wir sehen hier nicht nur Startups, die einfach eine AI-Schicht auf bestehende Produkte legen. Bei Edward Tech, da geht es um physische Infrastruktur hinter AI, also Datenübertragung, Energieeffizienz und Skalierung von Rechenzentren. Das ist ein ganz anderer Layer als die klassischen Software- und SaaS-Anwendungen. Wir kennen ja den Bereich Photonics, Photonic Integrated Chips sehr gut und natürlich sicher ein ganz spannender Bereich, wo ein solcher Award auch richtig platziert wird. Dann Neumond, das ist ebenfalls spannend, weil sie am Lernprinzip selbst ansetzen. Wenn ein Modell während der Nutzung weiterlernen kann, dann betrifft es nicht nur die Software, sondern auch Fragen rund um Hardware, Speicher, Energieverbrauch und auch Deployment. Für die Schweiz passt das eigentlich sehr gut. Die Stärke liegt hier traditionell nicht unbedingt darin, die schnellste Consumer-App zu bauen, sondern ja. Wir sind halt eine Deep Tech Nation effektiv, Forschungstransfer, Präzisionstechnologie und vor allem B2B-Anwendungen. Und das zeigen die Gewinner eigentlich auch sehr gut auf und sie zeigen auch auf, dass AI in der Schweiz wahrscheinlich eher über Infrastructure, Industry, Healthcare, Compliance und auch spezialisierte Plattformen skaliert. Also nicht einfach ein Chatbot oder ein Generative Tool.
Gut, kommen wir zur zweiten News, gehen wir in die USA und zwar zu OpenAI, hatten wir schon lange nicht mehr im Programm. Wir haben uns mal die aktuellen Zahlen angeschaut, die wurden ja geleakt und in der Financial Times und auf die Information, die immer sehr gut informiert sind, publiziert. Und man hat gesehen, laut aktuellen Zahlen hat das Unternehmen im ersten Quartal 2026 rund 3,7 Milliarden Dollar verbrannt, also Cash Burn. Muss man sich mal vorstellen, bei einem 5,7 Milliarden Dollar Umsatz. Das heißt, mehr als die Hälfte der Einnahmen war direkt wieder weg. Gleichzeitig sitzt OpenAI nach der jüngsten Finanzierungsrunde auf über 70 Milliarden Dollar Cash, hat aber auch gigantische Verpflichtungen für Rechenkapazität, angeblich bis zu 665 Milliarden Dollar bis 2030. Ja, Guy, lass uns das mal einordnen. Ist diese Burn Rate bei OpenAI ein normales Wachstumsphänomen oder schon eher ein Warnsignal, jetzt aus Investorenperspektive?
Also normal an einer solchen Burn Rate ist sicherlich nicht sehr vieles. Ich meine, man muss sich schon die Zahlen mal auf der Zunge vergehen lassen. 665 Milliarden Verpflichtungen, das ist einfach wirklich ein bisschen out of this world. Aber man muss schon sagen, OpenAI, die sind in einer extremen Investmentphase. Und es scheint auch so zu sein, wer bei KI wirklich vorne bleiben will mit diesen Frontier Models, der muss massiv in Rechenzentren, Energiebereitstellung, GPUs, Forschung und auch Talente investieren. Insofern ist die hohe Burn Rate nicht überraschend. Normal würde ich sie aber auch nicht sagen. Wenn diese Größenordnung von 3,7 Milliarden, das ist crazy. Und wenn ein Unternehmen so viel in nur 3 Monaten verbrennt, dann ist es kein klassisches Software-Wachstumsmodell mehr. Das ist Infrastruktur, Industrie und Forschung und alles auf einmal. Und da ist schon die zentrale Frage, wird aus dieser Investition irgendmal ein skalierbares, profitables Geschäft, das all die Verluste, die jetzt geschrieben werden, wettmachen kann, oder bleiben die Kosten strukturell so hoch? Was meinst du, Max?
Das ist eine gute Frage. OpenAI meldet ja immerhin steigende Umsätze und bessere Bruttomargen. Die Marge soll im ersten Quartal bei rund 40% gelegen haben, nach 33% im Vorjahr. Ja, das ist schon ein Zeichen, dass das Modell langsam effizienter wird.
Ja, das ist durchaus ein positiver Teil an der Story. Ich meine, bessere Margen sind immer gut. Und das zeigt, dass OpenAI pro Dollar Umsatz etwas weniger direkte Modell- und Betriebskosten hat als vorher. Das kann an den effizienteren Modellen liegen, bessere Auslastung, aber natürlich auch an der Preisgestaltung oder an Skaleneffekten. Aber 39% Bruttomarge, wenn wir es mal einfach so anschauen, das ist für ein Softwareunternehmen immer noch relativ niedrig. Vor allem, wenn man gleichzeitig noch Forschung, Entwicklung, Vertrieb und aktienbasierte Vergütungen massiv steigt und die voranpusht. Ich meine, allein die Forschungs- und Entwicklungskosten lagen gemäß der Information Article im Quartal bei rund 8,6 Milliarden US-Dollar. Das zeigt, die eigentliche Kostenbasis, die liegt nicht nur im Betrieb der Modelle, sondern im permanenten Wettrüsten, um die nächste Generation und vorne mitzukämpfen. So, kommen wir zur letzten News. Das ist eine ziemlich außergewöhnliche Schweizer KI-Story. Ein Basler Verein namens Macroscopic Ventures gehört offenbar zu den frühen Investoren von Anthropic, also der Firma hinter Claude. Die NZZ hat dazu recherchiert und auch dich, Max, zitiert. Der spannende Punkt, Macroscopic Ventures hatte schon im 2021 und 2022 in Anthropic investiert. Heute steht Anthropic vor einem möglichen gigantischen Börsengang mit einer Bewertung von nahe 1 Billion Dollar. Max, du wirst im Artikel der NZZ mit einer groben Einordnung zu den Finanzierungsrunden zitiert. Die frühen Series A-Investoren können ihren Einsatz mit einem Multiple von deutlich über 200 vermehrt haben. Selbst ein vergleichsweise kleiner Einstieg von gut 1 Million Dollar könnte heute also mehrere 100 Millionen Dollar wert sein. Wie außergewöhnlich ist so ein Multiple von über 100 oder sagen wir über 200 im Venture-Capital-Kontext denn eigentlich?
Genau, vielleicht bevor ich antworte, schnell Zoom out. Lorenz Honecker von der NZZ hat wirklich einen sehr spannenden Artikel hier geschrieben. Ich habe das auch nicht gewusst, mir war das nicht klar. Ich habe das mal angeschaut, wer da investiert hat in der ersten Runde. Es waren ja vor allem Leute, die nicht High Conviction investiert haben, sondern die haben vor allem an die beiden Gründer geglaubt und haben gesagt, okay, die sind unglaublich gut, was auch stimmt, das war so. Das konnte man auch damals beurteilen, aber man hatte keine Ahnung, dass 2021 zu diesem Zeitpunkt, dass die Firma dann so groß werden würde. Das ist schon spannend. Hier einfach noch ganz wichtig, in diesen Tagen ist ein Dropping an Kämpfen in den USA. Die amerikanische Regierung macht ihnen das Leben schwer. Man hat ja das IPO eigentlich angekündigt, aber jetzt das neue Modell musste man jetzt quasi stoppen. Und das hat natürlich auch die Investoren verunsichert. Also es kann sein, dass das IPO verschoben wird. Kam jetzt gerade vor ein paar Sekunden eine Meldung über den Bloomberg-Ticker, dass Anthropic im Moment sich überlegt, diesen IPO zu verschieben. Also muss man nicht auch noch einfach kurz gesagt haben, nicht, dass ihr denkt, diese News blenden wir komplett aus. Aber wieder zurück zum Thema. Du hast ja gefragt, ja, ob die Multiples 100 bis 200, ob die normal sind. Nein, das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Also im VC gilt bereits ein Multiple von 10 als sehr, sehr gut. Also wenn ein Fonds auf Portfolio-Ebene 3 bis 5 Mal zurückgibt, ist das ausgezeichnet. Also so 4 Mal mathematisch gibt es, je nachdem mit dem Zinseffekt, ist man dann bei so plus minus 10-15%. Natürlich ist es dann so, dass einige Investments scheitern von denen, also die meisten Fonds machen so 30 Investments, 20 bis 30 Investments, 80% schreiben sie ab, bleiben noch die paar anderen übrig und die müssen dann den ganzen Fonds machen, was dann eigentlich im Prinzip heißt, dass 1 bis 2 müssen eben Home Runs sein, also große Cases. Home Runs sind 100x Cases, also die schenken dann so richtig ein und solche Home Runs sind einfach wahnsinnig selten. Also, aber es reicht ein Home Run und dann ist der Fonds natürlich locker zurückgezahlt. Und Anthropic ist jetzt genau ein solcher Fall, ein solcher Extremfall, ein solcher Home Run. Ja, wenn man eben sehr früh in ein Unternehmen investiert, das später zu einem sehr wertvollen privaten Technologieunternehmen der Welt wird, dann entstehen eben dann solche Zahlen und man muss eben vorsichtig sein. Das sind grobe Größenordnungen, weil wir nicht exakt wissen, wie viel Macroscopic Ventures investiert hat, zu welchen Konditionen, wie stark sie verwässert wurden, ob sie noch die volle Position halten. Ja, dann ist auch die Frage, ob die späteren Investoren irgendwelche Leak-Prefs haben, der Anti-Dilution Protection, also all das Vertragliche, das kommt ja nicht unbedingt, ja, auch auf der Cap-Table ist das ersichtlich und die Cap-Table kennen wir auch nicht, also hier sicherlich einen großen Disclaimer. Trotzdem, die Richtung ist klar. Für die frühen Investoren war Anthropic ein absoluter Homerun. Wahrscheinlich einer der spektakulärsten KI-Investment Cases überhaupt.
Wenn du den Case anschaust, was macht ihn denn für dich besonders? Ist es die Rendite an sich? Oder dass hier kein klassisches Silicon Valley VC, sondern ein gemeinnütziger Verein aus Basel früh investiert hat?
Ja, das macht es so besonders, oder? Ich meine, wäre es ein großer US-VC gewesen, würde man sagen, beeindruckend, aber ja, ist da irgendwie erwartbar. Bei Macroscopic Ventures ist die Geschichte anders, weil die Organisation aus dem Umfeld des effektiven, sogenannten effektiven Altruismus kommt und sich stark mit KI-Risiken beschäftigt. Das heißt, das Investment war vermutlich nicht nur finanziell motiviert, sondern auch strategisch oder man kann auch sagen mission-driven. Man wollte ein KI-Unternehmen unterstützen, das Sicherheit und Alignment stärker betont. Wenn daraus dann ein Milliarden-Return entsteht, verändert das natürlich die Ausgangslage. Plötzlich hat eine relativ kleine Organisation aus Basel potenziell enorme finanzielle Mittel, um Forschung, Non-Profits oder Projekte im Bereich KI-Sicherheit zu fördern. Gleichzeitig entsteht aber auch ein Spannungsfeld. Also wer vor den Risiken von KI warnt und gleichzeitig finanziell stark von einem führenden KI-Unternehmen profitiert, muss sehr transparent erklären, wie eben Mission, Kapitalinteresse und Governance zusammenpassen. Das wird sicherlich spannend.
Ich will mal sagen, diese Story ist mehr als nur eine Erfolgsmeldung für die Schweiz. Sie zeigt auch, wie eng in der KI-Welt Kapital, Sicherheitsdenken und gesellschaftlicher Einfluss miteinander verbunden sind. Anthropic ist nicht nur ein IPO-Kandidat, sondern auch ein gutes Beispiel dafür, wer in der nächsten Phase der KI-Entwicklung mit am Tisch sitzt und sicherlich, würde ich mal sagen, eines der sympathischeren Modelle, die auch eben Hinweise geben, dass KI nicht immer nur positiv ist, sondern auch gewisse Risiken mit sich bringt.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch. Wenger und Wiley, ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit. Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger & Wiely begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger & Wiely, ihre Rechtsberatung für Startups. Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch.
Kommen wir zum Schwerpunktthema. Deep Tech in der Schweiz und zu einem Report, der das Schweizer Ökosystem ziemlich offensiv einordnet. die zweite Ausgabe des Swiss Deep Tech Reports, die Ausgabe 2026, ist soeben erschienen. Der Report wurde von mehreren zentralen Akteuren des Schweizer Startup- und Deep Tech-Ökosystems erarbeitet. Hinter dem Report stehen Founderful, Kickfund, Deep Tech Nation Switzerland, Startup Ticker und Dealroom.co. Founderful und Kickfund bringen die Investment- und Ökosystemperspektive ein. Deep Tech Nation Switzerland ist einer der Initiatoren, während Startup Ticker und Dealroom die Daten- und Analysebasis liefern. Inhaltlich stellt der Report eine starke These auf: Die Schweiz ist nicht einfach ein guter Forschungsstandort, sondern entwickelt sich zu einem der weltweit relevantesten Deep Tech Ökosysteme. Besonders hervorgehoben werden die Rolle von ETH und EPFL bei der Gründung von Spinouts, die wachsende Bedeutung von AI, Robotics und Future of Compute sowie die Position der Schweiz im europäischen und globalen Wettbewerb um Deep Tech-Talent, Kapital und industrielle Wertschöpfung. Ein paar Zahlen zeigen, warum der Report so selbstbewusst argumentiert. Laut dem Report fließen 63% des gesamten Venture Capitals in der Schweiz in Deep Tech. Der höchste Anteil weltweit. Pro Kopf liegt die Schweiz mit rund $1,470 Deep Tech Funding an der Spitze Europas und weltweit unter den Top 3. Gleichzeitig zeigt der Report, dass die Schweiz stark international finanziert ist. Gerade bei größeren Finanzierungsrunden kommt ein erheblicher Teil des Kapitals aus dem Ausland. Auch bei den Technologiefeldern zeigt sich eine klare Verschiebung. AI ML macht laut Report inzwischen rund ein Viertel der seit 2022 gegründeten Deep Tech Unternehmen aus. Robotics wächst stark. Die Schweiz hat pro Kopf deutlich mehr VC-finanzierte Robotics Startups hervorgebracht als viele stärkere VC-Nationen. Und im Bereich Future of Compute profitiert die Schweiz von ihrer Stärke in Mikroelektronik, Sensorik und Präzisionsindustrie. Die große Frage ist also, wie wird aus dieser starken Forschungs- und Startup-Basis ein Ökosystem, das nicht nur Technologien hervorbringt, sondern globale Kategoriegewinner baut? Und wie viel dieser Wertschöpfung bleibt langfristig in der Schweiz? Für den Deep Tech Dive ist heute Andreas Punter bei uns. Er ist Head of Marketing and Communication bei Deep Tech Nation Switzerland, also jener Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Schweiz als führende Deep Tech Nation zu positionieren und die Rahmenbedingungen für Startups, Scale-ups und Investoren weiterzuentwickeln. Herzlich willkommen, Andreas.
Schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf, hier Max.
Steigen wir gleich in die Fragen ein. Der Report formuliert eine sehr starke These. Die Schweiz ist eine Deep Tech-fokussierte VC-Ökonomie. 63% des VC-Kapitals fließen in Deep Tech. Was bedeutet das konkret und warum ist diese Einordnung in dem Fall auch so wichtig?
Das stimmt, Guy. Der Report bestätigt, dass kein anderes Land auf der Welt einen so großen Anteil seines Risikokapitals in Deep Tech investiert. Die Schweiz liegt mit 63%, wie du vorher gesagt hast, vor China mit 56% und auch vor den USA mit 54%. Aus unserer Sicht ist diese Messung pro Kopf natürlich sehr wichtig, da kleinere Länder im Vergleich zu größeren Ländern schon aufgrund der schieren Masse natürlich immer schlechter abschneiden. Das heißt, die Pro-Kopf-Messung, die zeigt den Fokus, die zeigt die Intensität auf. Und was sie auch aufzeigt, ist, dass das Ökosystem den globalen Megatrends rund um KI, Robotik, TechBio und so weiter, dass sie mitmacht und auch anführt. Das heißt, die Unternehmen, die heute schon global wertvoll sind und die Unternehmen von morgen, die unterstützen wir. Und aus dem Forschungsplatz werden globale Marktführer.
Ja, das wäre ja genau das, was wir uns alle wünschen. Und der Report, der arbeitet ja mit sehr klaren Rankings und Kennzahlen, etwa zum Deep Tech-Anteil an Venture Capital, zu Spinouts, Investorenherkunft und auch einzelnen Technologiefeldern. Wie habt ihr die Daten erhoben und auch abgegrenzt? Was zählt im Report als Deep Tech? Welche Quellen wurden genutzt und wo liegen methodische Grenzen dieser Vergleiche?
Der Report basiert auf den Zahlen, auf validierten Zahlen von der globalen Plattform Dealroom.co. die natürlich die globale Perspektive einbringen. Andererseits arbeiten wir auch mit Startup.dkch zusammen, um die lokale Perspektive abdecken zu können. Abgedeckt werden Startups aus der Schweiz, also Hauptsitz in der Schweiz oder signifikantes operatives Kernteam in der Schweiz. Wenn wir über Deep Tech sprechen, dann haben wir wahrscheinlich eine relativ breite Abdeckung, einen starken Wissenschaftsfokus, IP-Fokus, lange Entwicklungszyklen, hoher Kapitalbedarf vor dem Markteintritt und wichtig natürlich auch, speziell auch teilweise zu anderen Sichtweisen, ist bei uns bei Deep Tech auch der ganze Bereich Life Science, Biotech, MedTech integriert. Das heißt, einer der zentralen Pillars auch des Schweizer Ökosystems ist in dem Deep Tech-Begriff subsumiert. Was natürlich Grenzen hat, sind wirklich die scharfe Datenerfassung rund um Frühphasenrunden, wo es natürlich auch teilweise Challenges gibt, ist zum Beispiel überlappende Segmente. Das heißt, das KI-gestütztes Tool zur Medikamentenentwicklung, das fließt sowohl in Biotech als auch in KI ein. Aber grundsätzlich gibt der Report eine gute Sicht über das aktuelle Ökosystem.
Ja, und wir sind ja eben fast Weltmeister oder zumindest auf dem Podest beim Pro-Kopf-Deep-Tech-Funding. Ist es jetzt vor allem ein Ausdruck der hohen Qualität der Startups oder einfach auch ein Zeichen dafür, wir fokussieren auf Deep Tech und das ist halt besonders kapitalintensiv.
Beim Deep Tech Funding pro Kopf ist die Schweiz bei $1,470. Das heißt, wie du gesagt hast, Platz 1 in Europa vor Schweden und auch global unter den Top 3. Das heißt, mit USA und Israel wirklich auch stark global positioniert. Aus unserer Sicht ist das ein Resultat einer sehr hohen Dichte von starken Spin-Outs, die jetzt in die Wachstumsphase gehen und auch in größere Runden gehen. Wenn man jetzt global vergleicht, dann würde ich sagen, Deep Tech ist, egal wo, weltweit immer kapitalintensiv, sei es in Boston, sei es in Tel Aviv, genauso wie in Zürich. Das heißt, dass wir in der Schweiz solche große Summen anziehen, das beweist eigentlich, dass das Schweizer Startup-Ökosystem gut positioniert ist und im Vergleich zum globalen Wettbewerb auch effizient unterwegs ist. Und die Tatsache, dass wir weltweite Megafonds, Sequoia, General Catalyst und so weiter sehen, die uns Runden anführen, die sind der Beleg, dass es hier echten Wert, dass es starke Startups mit globalem Marktpotenzial gibt oder die gebaut werden.
Ja, und wenn wir jetzt die EPFL und DTH anschauen, sind zwei der besten Unis in Europa, kriegen extrem viel Deep Tech Spin-Outs, das lesen wir ja überall. Was macht unsere Hochschulen so stark und wo liegt der Engpass beim Schritt vom Spin-Out zum globalen Scale-Up?
Wie du gesagt hast, die ETH, die EPFL, die generieren europaweit die meisten venture-finanzierten Spin-Outs und sind damit auch noch stärker als so Unis wie Oxford, Cambridge und so weiter, die in ganz vielen Rankings sehr gut abschließen. Das liegt natürlich an der langen, langen Spitzenforschung, an sehr gut ausgebauter Infrastruktur und dann auch Supportprogrammen wie beispielsweise VentureKick, die die Journeys unterstützen. Was wir sehen, ist, dass sich über die letzte Zeit etwas verändert, und zwar, dass junge Talente nach ihrem Abschluss an der Uni nicht automatisch irgendwo in einen Großkonzern gehen oder ins Ausland, sondern sie bleiben hier und investieren Zeit und bauen ihre Technologie aus. Wo es den Engpass gibt, ist sicherlich, wenn wir über Pre-Seed, Seed hinausschauen. Dort sind wir Weltklasse, aber wenn es dann zu größeren Wachstumsrunden geht, im Report wäre das dann ab $15 Millionen, da fehlt das heimische Kapital. Da ist die Abhängigkeit von ausländischen Lead-Investoren sehr, sehr hoch. Was wir auf Seiten Deep Tech Nation machen, speziell in Richtung Scale-Ups, ist das Project Switzerland. Das heißt, dort geht es von unserer Seite aus darum, Scale-Ups in der Phase stark zu unterstützen, in unserem Programm mithilfe von Role Models, die es vorher schon geschafft haben.
Ja, das kennen wir natürlich gut. Das Projekt Switzerland, das hat ja Michi Sauter, einer deiner Kollegen, schon vorgestellt hier auf Burn Rate. Ich weiß nicht mehr genau, welche Episode das war, aber für alle, die interessiert sind, könnt das gerne auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, suchen. Und das findet ihr auf jeden Fall. Und ja, du hast jetzt erwähnt, wir sind stark abhängig vom internationalen Kapital in der Wachstumsphase. Ist es jetzt eher ein Qualitätssiegel für den Standort, ist ja super, oder ist es auch ein echtes Warnsignal für uns?
Die Feststellung im Report ist, dass bei über 15 Millionen Investments 82% des Kapitals aus dem Ausland kommen, primär aus den USA, könnte als Warnsignal gedeutet werden. Aus unserer Sicht ist es eigentlich auch ein Qualitätssiegel. Es bedeutet, dass unsere Technologie, unsere Startups global absolut konkurrenzfähig sind, weil die besten Fonds der Welt validieren unseren Standort, validieren unsere Startups. Das Warnsignal, das ist die Problematik, dass wir damit auch zukünftige Wertschöpfung exportieren. Das heißt, wenn die großen Gewinne aus den Tech-Giganten, die wir bauen, dann eher amerikanische und asiatische Fonds oder globale Fonds, dass die profitieren, dann bedeutet das natürlich für die Schweiz und für die institutionellen Anleger in der Schweiz eine absolut verpasste Renditechance. Und wenn man den Report genauer liest, dann hört man einmal das Statement von unserem Co-Autor Manja Humanes vom Kickfund, der besagt, dass wir in der Schweiz eigentlich eine absolut tolle Leistung geschafft haben, und zwar, dass wir ein Ökosystem im Later-Stage-Bereich gebaut haben, wo wir ohne staatliches Risikokapital unterwegs sind und das hauptsächlich aus privaten inländischen Kapitalpools speisen. Das heißt, das ist eine Herausforderung, die vor uns liegt.
Gehen wir auf Robotics, ist einer der auffälligsten Befunde des Reports. Die Schweiz bringt deutlich mehr VC-finanzierte Robotics-Startups pro Kopf hervor als viele größere Länder. Was macht Robotics zu einem Schweizer Sweet Spot? Ist Forschung, Industrie, Talent oder ist es auch die Nähe zu den konkreten Anwendungen?
Ich würde sagen, dass Robotics in der Schweiz, und das ist speziell auch in Zürich und in der EPFL, sich extrem stark entwickelt hat. Das heißt, man spricht auch von einer weltweiten Robotik-Hauptstadt und man dort auch um einiges stärker unterwegs ist und wieder natürlich pro Kopf gesehen als zum Beispiel in Großbritannien oder auch in den USA. Und der Erfolg, den sehen wir auf mehreren Ebenen. Einerseits natürlich das Zusammenspiel von jahrzehntelanger Forschung, Präzisionsforschung in der Uhrenindustrie, die lange Tradition dort, gleichzeitig aber auch Spitzenforschung im Bereich AI, Physical AI. Das heißt, man bringt dort Bereiche zusammen, die in der Robotik extrem wichtig sind. Und was aus unserer Perspektive auch ein wichtiger Teil des Erfolgs ist, ist, dass wir an der ETH, an der EPFL Forscher wie Roland Siegwart, wie Marco Rutter haben, die nicht nur fokussieren auf Papers schreiben, sondern die wirklich physische Systeme bauen, die rausgehen auf Baustellen, auf Fabriken und Themen handfest umsetzen. Und natürlich auch Institutionen wie ein Robotics Club, ein Swiss Robotics Day haben das Ökosystem geprägt und prägen es.
Das ist natürlich spannend. Hauptstadt Schweiz für die Robotik weltweit. Und wenn wir jetzt mal noch ein bisschen rauszoomen, wir haben ja ganz viele Themen, wo wir extrem stark sind. Biotech, AI, Robotics, wie gerade erwähnt, Tech Bio, Future of Compute, die alle gewinnen aktuell an Gewicht. Besteht da auch die Gefahr, dass Ressourcen, Kapital und auch die Aufmerksamkeit zu stark fragmentieren oder ist es generell nur positiv?
Aus unserer Sicht ist das keine Fragmentierung, sondern eher eine gesunde und auch eine notwendige Erweiterung des starken Schweizer Fundaments. Biotech bleibt wertmäßig ja immer noch die größte Säule, aber es kommen neue Segmente dazu und neue Themen wie KI, Robotics. Und wenn man speziell jetzt ins KI reinschaut, dann sind seit 2022 bereits ist jede vierte Neugründung aus dem Bereich. Das heißt, eine Diversifizierung findet statt. Was zusätzlich spannend ist, ist natürlich das Faktum, dass ja an den Grenzen der Disziplinen auch spannende Forschungsfelder entstehen. Also ein schönes Beispiel ist das Thema TechBio, wo einerseits das Thema der KI auf die traditionelle Stärke im Life Sciences trifft und dort spannende Möglichkeiten für Startups entstehen. Und was aus unserer Sicht auch dafür spricht, ist, dass ja der Technologiemix, also die Verbreiterung der Themen, dann auch wieder neue Ökosysteme, neue Industrien, neue Tech- oder globale Tech-Labore aus der Welt anzieht und damit das Gesamtökosystem auch krisenresistenter wird.
Ja, sehr gut. Und ja, wir haben ja den Report ein bisschen vorab erhalten. Vielen Dank. Haben wir natürlich im Detail gelesen und uns angeschaut. Sehr gut vorbereitet auch. Und wenn jetzt sehr, sehr positiv und optimistisch formuliert, wenn jetzt einen Punkt nennen müsstest, bei dem die Schweiz trotz aller Stärke noch nicht dort ist, wo sie sein müsste, wo ist die große Schweizer Schwachstelle?
Ja, die Challenge, die haben wir schon im Interview mal gehört. Es geht ganz klar um das Fehlen von lokalem Kapital, speziell in der späteren Finanzierungsphase. Das, was wir eine schwierige Situation finden, ist das Faktum, dass heute exzellente Ausbildung, viel Investment in die Frühphase von Steuergeldern, andererseits auch von Seedfonds, dass das sehr gut unterstützt wird. Aber dann, wo die Startups abheben und dann auf dem Weg zu globalen Playern werden, kommt typischerweise das Kapital aus dem Ausland. Und das bedeutet für uns, das ist ein bestimmtes Risiko, das wir gerne mitigieren möchten und arbeiten darum auch bei Deep Tech Nation ganz stark daran, dass wir Überzeugungsarbeit leisten, damit institutionelle Anleger, wie beispielsweise Schweizer Pensionskassen, auch in Schweizer Deep Tech investieren können. Was wir da beispielsweise machen, ist Weiterbildungsprogramme rund um Venture Capital für Pensionskassen. Wir machen eine Transparenzstudie zusammen mit der Uni Basel und arbeiten auch einen Fonds zusammen mit einer Anlagestiftung, um das Investment in Deep Tech zu erleichtern.
Ja, mega spannend. Da bist du ja quasi der Schlussfrage schon ein bisschen zuvor gekommen. Ist aber etwas, das nicht vielleicht in Jahresfrist umgesetzt werden kann, die drei Punkte, die du da erwähnt hast. Wenn wir jetzt auf die nächste Ausgabe des Reports schauen, welche Kennzahl müsste sich verbessert haben, welche sicherlich gleich bleiben, damit wir sagen können, hey, die Schweiz, die ist als Deep Tech Nation wirklich vorangekommen.
Eine wichtige Kennzahl ist außer Frage das absolute Wachstum des VC-Investments. Das ist ein zentraler Indikator. Im letzten Jahr, im 2025, haben wir das Rekordniveau geschafft, 2,6 Milliarden Investment in Deep Tech. Und das Ziel ist natürlich, das nicht nur zu halten, sondern weiter auszubauen. Anteil von inländischem Spätphasenkapital, auch wichtig. Und wenn man dann nochmal einen Blick weitermachen möchte, dann sind natürlich auch Exits wichtig, die wieder Kapital und Talent ins Ökosystem zurückbringen.
Ja, absolut. Dieses Flywheel von VC, das muss laufen, damit eben auch lokale Investoren vermehrt in Venture Capital anlegen, weil sie sehen, hey, das Kapital kommt ja zurück und zwar vermehrt sich und dann kann ich auch größere Tickets schreiben und eben vielleicht in die Growth Phase gehen. Schauen wir mal, bleibt auf jeden Fall spannend. Dir, Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Insights zum Report. War extrem kurzweilig und spannend. Und danke, dass du diese so offen mit uns auf Burnrate geteilt hast.
Vielen Dank, Guy. Und natürlich kann der Report auf deeptechnation.ch jederzeit runtergeladen werden.
Ja, das verlinken wir auf jeden Fall gerne in den Shownotes. Und dann wünschen wir dir noch einen ganz schönen Abend. So, kommen wir noch zu den Transaktionen der letzten Woche. Es sind auch wieder einige Transaktionen kommuniziert worden und wir haben die spannendsten hier für euch kurz zusammengestellt.
Gehen wir zuerst ins Tessin. GR3N ist ein Cleantech-Unternehmen aus Chiasso und hat jetzt eine Series B-Runde über 15,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von 360 Capital angeführt mit Beteiligung von VP Textile. Das Kapital soll vor allem die erste industrielle Anlage des Unternehmens in Spanien finanzieren.
ich würde sagen, so ein gut geschriebenes Gren, entwickelt die Technologie für das Recycling von PET und Polyester, basierend auf sogenannter Microwave Assisted Depolymerization, kurz MAID. Während mechanisches Recycling nur einen Teil des PET-Abfalls verarbeiten kann, soll Gren auch schwierige Abfallströme wie farbige Flaschen, Textilfasern und Folien rezyklieren können. Das Ziel ist, wieder lebensmitteltaugliche Monomere herzustellen, die ohne Qualitätsverlust erneut in die PET-Verarbeitung wieder eingesetzt werden können.
Ja, die Zielkunden sind vor allem Akteure aus der Verpackungstextil- und Kunststoffindustrie, die Zugang zu hochwertigem, zirkulärem PET benötigen. Besonders relevant ist die Technologie für Unternehmen, die ihre Recyclingquoten erhöhen und weniger auf Virgin Fossil PET angewiesen sein wollen. Mit der ersten Anlage adressiert das Startup also nicht nur klassische PET-Flaschen, sondern auch Polyester und gemischtere PET-Abfallströme.
Ja, und spannend finde ich hier den Übergang von der Technologieentwicklung zur industriellen Skalierung. Die geplante Anlage in Spanien soll eine Kapazität von 40.000 Tonnen Virgin PET Chips pro Jahr aus rezyklierten Monomeren erreichen. Zusätzlich wurde das Projekt, also neben der Finanzierungsrunde, bereits für 35 Millionen Euro aus dem EU Innovation Fund ausgewählt. Das zeigt, dass Grant nicht nur Venture Capital einsammeln kann, sondern auch eine größere europäische Industrie- und Klimafinanzierung einwerben kann.
Das Kapital fließt primär in den Aufbau der ersten industriellen Anlage in Spanien, wie schon gesagt. Die Firma will damit seine patentierte MAID-Technologie erstmals im großen Maßstab in den Markt bringen. Wenn Modus funktioniert, könnte das Unternehmen einen wichtigen Beitrag dazu leisten, PET- und Polyesterabfälle deutlich breiter und hochwertiger in echte Kreisläufe zurückzuführen.
Ja, mit der zweiten Transaktion, da gehen wir nach Genf und Shenzhen. Zan, oder wie man das auch immer genau ausspricht, ist ein Legal Tech Unternehmen und hat jetzt 5 Millionen US-Dollar von Tencent Investment aufgenommen. Das Unternehmen baut eine Contract Intelligence Plattform für Kanzleien und Legal Teams. Die Runde ist besonders spannend, weil hier ein großer chinesischer Investor in eine international ausgerichtete Legal AI Plattform investiert.
Zan entwickelt KI-Software, die Verträge so analysieren soll, wie es ein erfahrener Associate tun würde. Die Plattform besteht aus drei Modulen. Review prüft Vertragsentwürfe gegen firmeneigene Playbooks und schlägt Redlines vor. Draft erstellt Boilerplate-Texte im Stile der Kanzlei. Und Recall beantwortet Fragen über frühere Mandate und Vertragsbestände hinweg. Wichtig ist dabei, jede Markierung soll mit nachvollziehbarer Begründung und Quellenverweis auf den Vertragstext zurückgeführt werden.
Ja, Kunden sind natürlich Kanzleien, Inhouse-Legal-Teams und Legal-Aid-Organisationen. Laut dem Unternehmen haben bereits mehr als 340 Kanzleien und Legal-Teams über 2,5 Millionen Verträge mit Zan geprüft. Besonders relevant ist der Einsatz bei M&A-Accounts, wo die Plattform die mediane First-Pass-Review-Zeit um 62% reduzieren soll. Das deutlich mehr relevante Klauseln für Partner Review sichtbar gemacht werden.
Kommen wir zur letzten Transaktion der Woche. Skite ist ein Schweizer PropTech-Startup und hat jetzt eine überzeichnete Pre-Seed-Runde im hohen sechsstelligen Bereich abgeschlossen.
Skite entwickelt eine AI-Plattform für Bauunternehmen, die komplexe Ausschreibungen schneller analysieren kann. Die Software hilft dabei, Ausschreibungsunterlagen zu prüfen, Vertragsrisiken zu erkennen und Angebotsunterlagen zu erstellen. Heute ist dieser Prozess oft noch manuell, zeitaufwendig und fehleranfällig. Und genau dort will Skite Geschwindigkeit und Qualität verbessern.
Ja, die Zielkunden sind Bauunternehmen, die regelmäßig an komplexen Ausschreibungen teilnehmen. Das Startup hat die erste Version bereits mit einer Gruppe innovativer Bauunternehmen entwickelt. Zusätzlich besteht eine Partnerschaft mit dem Schweizerischen Baumeisterverband, wodurch das Startup theoretisch Zugang zu rund 2400 Mitgliedsunternehmen erhält.
Finde ich schon noch spannend, die Kombination aus einem sehr konkreten Branchenproblem und einem strategischen Branchenzugang. Ausschreibungen im Bau, die sind enorm komplex, rechtlich relevant und oft entscheidend schlussendlich für die Marge eines Projekts, ob da positiv oder negativ geschrieben wird. Und wenn Skyd hier Risiken früher sichtbar macht und die Angebotserstellung automatisiert, dann kann das für Bauunternehmen direkt wirtschaftlichen Wert schaffen.
Das Kapital soll Skyd vom ersten Kundenserab in den vollständigen Marktstart bringen. Der Fokus liegt zunächst auf der Schweiz, wo das Team großes Potenzial sieht. Danach soll die Expansion in die Dachregion folgen, für die bereits erste Kontakte bestehen. Strategisch geht es also darum, eine KI-Lösung für Ausschreibungen in einem sehr traditionellen, aber daten- und dokumentintensiven Markt zu skalieren. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, Folge 100, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören, wünsche euch ein schönes Wochenende, take care und tschüss.